Ensel bemerkte, dass Grete eingeschlafen war vor Erschöpfung, vom vielen Weinen, vom Angsthaben. Das beruhigte ihn. Er legte seinen Kopf auf den ihren, und als ob sich Schläfrigkeit durch Berührung übertragen ließ, fielen auch ihm bald die Augen zu. Eng umschlungen saßen die beiden in der Düsternis des großen Waldes, und Ensel war kurz davor, seiner Schwester in die Welt der Träume zu folgen, als plötzlich jedes Geräusch erstarb. Kein Schrei, kein Poltern hätte erschreckender sein können. Es schien, als würde der ganze Wald den Atem anhalten. Auch Grete erwachte aus ihrem Schlaf.
»Ist was?« fragte sie bang.
Ensel horchte in die Nacht. Da war etwas. Allerdings, waren das Schritte? Ganz weit weg. Ensel konnte hören, wie Flederwesen hastig davonflatterten, Käfer ins raschelnde Laub abtauchten. Er sah die Leuchtameisen in Panik in ihren Erdlöchern verschwinden. Alles Getier wuselte in sämtlichen Richtungen davon. Dann war es ein paar Augenblicke lang wieder völlig still. War das eine Stimme? Ja, jedenfalls eindeutig kein Tier. Da sprach jemand. War es eine Stimme? Oder waren es zwei? Oder drei?
»Wer spricht da?« fragte Grete.
Auch sie hatte es gehört. »Ich weiß es nicht.«
»Vielleicht sind das Druidenbirken. Die sollen ziemlich unheimlich klingen.«
»Die stöhnen nur.«
»Die sprechen nicht. Da, horch.«
Es klang, als würde jemand in der Ferne fluchen, als würde jemand heisere Verwünschungen in die Nacht rufen.
»Ist das die Hexe?« fragte Grete.
»Ich weiß es nicht.«
»Du weißt es nicht? Also gibt es eine Hexe?«
Das war eindeutig eine Fangfrage. Ensel dachte angestrengt über seine Antwort nach. Dann griff etwas nach Gretes Haaren. Brummli, 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 brummli. Brummli, 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 brummli. Brummli, 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 brummli. Brummli, 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 brummli. Brummli, 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 brummli. Brummli, 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 brummli.
Ich bin's wieder, Mythenmetz. Jetzt möchten Sie sicher wissen, warum ich nur noch Brummli sage, statt mit der Handlung fortzufahren. Stimmt's? Ich sage Ihnen warum. Darum! Künstlerische Freiheit, schiere Willkür, Avantgarde. Vielleicht habe ich nur meine Schublade mit den Rosinen zu weit herausgezogen. Was geht Sie das an? Ich kann so viel Brummli sagen, wie es mir passt. Und Sie müssen es hören, wenn Sie wissen wollen, wie es weitergeht. Brummli, 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 brummli. Brummli, 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 brummli. Brummli, 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 brummli.
So, jetzt verstehen Sie vielleicht besser, wie so ein totalitäres System funktioniert. Obwohl die Mehrheit der Hörer dem Fluss der Geschichte zu folgen wünscht, schaltet sich eine übergeordnete, nicht durch freie Wahlen legitimierte Macht ein und verordnet, dass es nur noch Brummli zu hören gibt.
Brummli, 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 Brummli.
So viel zum Thema Machtmissbrauch. Ende der aktuellen mythenmetzschen Abschweifung. Es war eine Fledertratte, die sich in ihren Haaren verfangen hatte, aber für Grete gab es genügend Anlass zu glauben, dass es die Spitzenfinger der Hexe waren, die da aus dem Dunkel nach ihr griffen. Auch Ensel war ähnlicher Auffassung, als die Flügel des Blutsaugers ihn streiften. Die Fledertratte wiederum glaubte, in das Netz einer fledertrattenfressenden Eichenspinne geraten zu sein und trat und kratzte wild um sich, um wieder freizukommen. Ein allgemeines Missverständnis in der Dunkelheit, das alle Beteiligten in unangemessene Hysterie versetzte. Grete kreischte, Ensel kreischte und die Fledertratte kreischte auch. Dann löste sie sich plötzlich aus dem Haar und rauschte keifend davon. Es dauerte eine Weile, bis die beiden Geschwister sich wieder beruhigten, genau genommen bis zum nächsten Morgen. Erst als die ersten Sonnenstrahlen den Wald erwärmten, lösten sie sich aus der gegenseitigen Umklammerung. Wie geplant wanderten Ensel und Grete diesmal in die entgegengesetzte Richtung. Nach einer Stunde passierten sie einen Himbeerbusch, den sie heißhungrig plünderten. Die Beeren waren noch nicht ganz reif und ließen sich nur unter heftigen Grimassen vertilgen, aber mit gefülltem Magen waren die beiden gleich zuversichtlicher gestimmt und schritten noch kräftiger aus. Es wurde schnell warm im Wald, die Bedrohlichkeit der Nacht war längst gewichen und die Geschwister waren überzeugt, in Bälde auf erste Anzeichen von Buntbärenzivilisation zu stoßen. Als die Sonne beinahe ihren mittäglichen Zenit erreicht hatte, kamen sie zu einer Lichtung. Der umgestürzte Baum, der darauf lag, war schwarz, verkohlt und mit Pilzen bewachsen. Sein groteskes Aussehen war unverwechselbar. Es war derselbe, den sie schon einmal gesehen hatten. Ensel versuchte, die Angelegenheit positiv zu deuten. »Gut, wir sind immer noch im Innern des Waldes, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Wir gehen offensichtlich zurück. Wenn wir weiter in der bisherigen Richtung gehen, sind wir bald zu Haus.« Seine Stimme bebte vor Zuversicht. Sie marschierten weiter, eine Stunde, zwei, wer konnte das sagen? Ensel fragte sich, wieso der Wald in der Nacht eine so furchteinflößende Wirkung auf ihn gehabt hatte. Schmetterlinge, die wie fliegendes Laub aussahen, flatterten zwischen den Baumstämmen hindurch. Ein doppelköpfiges Wollhühnchen jubilierte auf einem Ast im Duett und nickte Ensel freundlich zu. Einhörnchenkinder balgten sich spielend im Laub, eine Elfenwespe blieb mit sirrenden Flügeln vor seiner Nase in der Luft stehen, klimperte kokett mit den Wimpern und flog wieder davon. Im warmen Sonnenlicht wirkte das Gehölz so harmlos und freundlich, dass Ensel sich nun für sein Geklammere und Gekreische schämte. Irgendein Tier hatte sich in Gretes Haar verflogen, es gab keine Hexe. Bald würden sie einen der Waldwege finden, sich ein paar Vorhaltungen anhören und anschließend ausgiebig frühstücken. Er versuchte, seine Schwester zu überreden, diesen peinlichen Vorfall aus dem Gedächtnis zu tilgen, denn er hatte keine Lust, sich die Geschichte von seinen feixenden Kumpels in Fernhachingen bis an sein Lebensende anzuhören. Aber Grete war kaum ansprechbar, denn sie hatte sich Blasen gelaufen. Außerdem war sie auf ein Stinktierchen getreten, was ihren rechten Schuh in eine ausgesprochen übel riechende Angelegenheit verwandelt hatte. Sie jammerte leise vor sich hin und schenkte Ensel keine Beachtung. Dieser klaubte einen Stock auf und befreite ihn von kleinem Geäst, um ihn als Wanderstock zu benutzen. Grete bestand auf einer kurzen Rast, damit sie ihren Schuh reinigen und sich die Füße kneten konnte. Sie setzten sich in den Schatten einer alten Ulme und Grete begann, ihren Schuh mit einem Grasbüschel zu bürsten. Ensel nutzte den Aufenthalt, um mit seinem Stock im Waldboden herumzufuhrwerken und dessen verborgene Geheimnisse freizulegen. Kaum hatte er ein wenig trockenes Laub beiseite geschoben, da offenbarte sich ihm eine verkleinerte Welt mit Hunderten und Tausenden Bewohnern, mit bizarren Bauwerken und staunenswerten Ereignissen. Knotiges Wurzelholz drängelte sich durch verwesendes Laub, Tannen und Fichtennadeln bildeten kompliziert ineinander verschränkte Brückenkonstruktionen, auf denen Ameisen und Blattläuse umeinander balancierten. Hier und da wälzten sich dicke Ohrenkneifer durch den Verkehr und zwickten gemein um sich.
Eine Raupe robbte vorbei und signalisierte mit ihren blauen und grünen Stachelhaaren höchste Unbekömmlichkeit. Durchscheinende Vampirschrecken hingen kopfüber unter einer Wurzel, verdauten in ihren sichtbaren Organen das erbeutete Blut und verschliefen den Tag. Faulende Rinde und ins Erdreich gesunkene Eicheln waren die Arbeitsplätze von mikroskopischem Getier, winzigsten Würmern und Erdkrebsen, Bohrmilben und Holzkäfern, rotpelzigen Blattfressern und Blindschnecken mit leuchtenden Fühlern. Ensel entdeckte einen Wald unter dem Wald, dessen Bewohner sich trotz ihrer mangelnden Größe nicht weniger wichtig nahmen. Ernsthaft und emsig gingen sie ihren vielfältigen Beschäftigungen nach. Vier Blattschneiderameisen trugen die Leiche einer Wespe einem wahrscheinlich nicht sehr appetitlichen Schicksal entgegen. Eine Borkenmade steckte dummerweise den Kopf aus ihrer Holzhöhle und wurde augenblicklich von einer Horde winziger, weißer und fünfbeiniger Zyklopenspinnen überfallen, die ihr übel zusetzten. Eine Raupe hatte ein Glühwürmchen mit Seidenfäden gefesselt und schubste es in ihre unterirdische Behausung, wo der bedauernswerte Gefangene wahrscheinlich als Beleuchtung dienen musste. Ein Regenwurm kroch versehentlich in das Haus einer doppelköpfigen Janusschnecke und wurde in einen glitschigen Ringkampf verwickelt. Eine rote und eine schwarze Waldameise stritten sich darum, wer die Blattlaus zwischen ihnen melken durfte, welche sich wiederum in dem Fühlergefuchtel der Streithähne aus dem Staub machen konnte. Ensel fand den sorgfältig getarnten Eingang einer Falltürspinnenhöhle und klopfte mit dem Stock daran. Die Tür flog auf, die Spinne platzte heraus und war offensichtlich enttäuscht, kein Insekt vorzufinden, das sie in ihre Höhle verschleppen konnte. Empört verschwand sie in ihrem Bau und knallte die Tür hinter sich zu.
»Ja, dieser Wald ist voller Geheimnisse«, krächzte da eine Stimme, die nicht Grete gehörte. »Man kratzt ein bisschen an der Oberfläche, und die erstaunlichsten Dinge kommen zum Vorschein.«
Ensel schreckte aus seinen Betrachtungen hoch und sah sich um. Auf einem der wulstigen oberirdischen Wurzelstränge der benachbarten Riesenulme saß, die Beine überkreuzt und einen Strohhalm kauend, ein kleiner Gnom. Ensel hätte schwören können, dass der Baum gnomfrei gewesen war, als sie sich niedergelassen hatten. Auch seine Schwester war verblüfft.
»Bitte entschuldigt euch nicht dafür, mich übersehen zu haben«, sagte der Gnom. »Ich bin es gewohnt, ignoriert zu werden.«
Seine Mundwinkel zuckten, als würde er gleich losschluchzen. Dann sprang er behende von der Wurzel herab auf seine kurzen Beine. Er hatte grüne, unregelmäßige Haut und trübe, gelbe Augen. Sein kleiner, verwachsener Körper steckte in einem Kleid, das aus einem Sack geschnitten zu sein schien. Grete beäugte die Gestalt misstrauisch.
»Bist du ein Waldgnom?«
»Ein was? Ein Waldgnom?«
Der Zwerg klang beleidigt. Er wollte etwas erwidern, stutzte kurz und schien sich zu besinnen. Dann zeigte er mit beiden Zeigefingern auf sich selbst und lächelte breit.
»Genau, ein Waldgnom, das bin ich, der Freund des Baumes. Seid auch ihr Freunde des Baumes, dann seid ihr meine Freunde. Wer ein Freund des Baumes ist, ist auch mein Freund.«
Er tätschelte kollegial die Ulmenwurzel. »Wir sind Fernhachen. Ich heiße Ensel, das ist meine Schwester Grete.«
»Angenehm, mein Name ist, tut nichts zur Sache, schönere Bekanntschaft zu machen.«
»Wir sind zu Ferien hier im großen Wald«, sagte Grete.
»Interessant. Darf ich fragen, was ihr abseits der offiziellen Wanderwege macht? Keine Angst, ich bin nicht von der Bauminger Waldwacht. Ich frage aus plumper Neugier.«
»Wir haben uns verlaufen.«
»Ihr euch verlaufen.«
Das Gesicht des Gnomes erstrahlte.
»Das ist ja groß. Das ist ja grauenhaft.«
Der Zwerg verzog bekümmert seine Mundwinkel, fächerte die Finger seiner linken Hand auseinander und legte sie auf seine Brust, als sei ihm das Herz darin plötzlich schwer geworden. Seine Augen wurden wässrig und seine Stimme fing an zu beben.
»Ihr armen Kinder, verlaufen, verlaufen im großen Wald! Es bricht mir das Herz!«
Der Gnom wankte durchs Laub, als hätte ihn ein Pfeil in den Rücken getroffen. An einer großen Wurzel stützte er sich auf.
kann ich euch helfen? Ich helfe gern, geradezu aus professioneller Leidenschaft. Ich bin ein Hilfsgnom.«
»Na ja, wir wüssten natürlich gerne, in welcher Richtung«, hub Ensel an.
»Nur das? Die richtige Richtung? Das ist alles, was ich für euch tun kann?«
»Das wäre sehr freundlich.«
»Nun, in welche Richtung wollt ihr? In die Richtung, in der ich noch vor wenigen Minuten den Gesang der Buntbären gehört habe? Oder in die entgegengesetzte Richtung, ins Innere des Waldes, wo, wie man munkelt, eine bösartige Hexe ihr Unwesen treiben und das auch aus anderen Gründen nicht ganz geheuer sein soll?«
»Was sollen diese dummen Fragen? In die Richtung der Bären natürlich!«
Grete ging das theatralische Getue auf die Nerven. Sie mochte diesen Zwerg nicht, und der Tonfall ihrer Stimme ließ daran keinen Zweifel. Der Gnom senkte den Kopf und die Stimme.
»Schön, behandle mich nur wie ein Stück Dreck. Das macht mir nichts, das bin ich gewohnt. Ich bin nur ein Pilz zwischen deinen Zehen, Prinzessin.«
»Sei nicht so unhöflich«, zischte Ensel, »er will uns doch nur helfen.«
Der Waldgnom änderte schlagartig sein Auftreten. Seine Augen verengten sich zu Schlitzen, ein breites Grinsen ging über sein Gesicht. Er sprach jetzt sehr leise, fast lauernd.
»Natürlich kann ich euch helfen, kein Problem. Was tut man nicht alles für seine Freunde? Die Frage ist nur, was können meine neu gewonnenen Freunde für mich tun? Ihr wisst schon, eine Hand wäscht die andere.«
Er rieb seine Handflächen aneinander.
»Siehst du«, sagte Grete, »er will uns ausnehmen.«
»Was für ein hässliches Wort aus dem Munde einer Prinzessin«, rief der Gnom, »ich schlage einen redlichen Handel vor und werde gleich der Wegelagerei bezichtigt, daneben nicht.«
Er verschränkte die Arme und setzte eine beleidigte Miene auf. »So kommen wir nicht weiter«, sagte Ensel, »sag uns doch einfach, was du haben willst.
Was habt ihr denn zu bieten?«
»Wir haben noch 5 Himbeeren.«
»Das sind unsere letzten Vorräte«, rief Grete. »Was brauchen wir Vorräte, wenn wir gleich zu Hause sind?«
»Abgemacht«, sagte der Gnom, »ich nehme die Himbeeren.«
Er griff sich die Beeren, streckte langsam den Arm aus und wies mit dem Zeigefinger Richtung Westen.
»Da lang. Da haben die Buntbeeren gesungen, laut und falsch.«
»Vielen Dank«, sagte Ensel.
»Gern geschehen. Kann ich sonst noch etwas für euch tun?«
»Nein, danke«,
sagte Grete und zog Ensel am Arm davon in die angewiesene Richtung.
Der Gnom blieb auf der Lichtung zurück. Er wartete, bis die beiden im Wald verschwunden waren.
»Himbeeren«, sagte er dann. »Ich hasse Himbeeren.«
Er warf die Waldfrüchte angewidert hinter sich und verschwand in der entgegengesetzten Richtung im Unterholz, nach Osten, von wo er den Gesang der Bären tatsächlich vernommen hatte.
Sie werden es wahrscheinlich schon längst bemerkt haben, es handelt sich nicht um einen Waldgnom, sondern um einen Stollentroll.
Warum nenne ich ihn dann im Text die ganze Zeit Gnom und nicht Troll?
Nein, das ist nicht unseriös, sondern eine ganz legitime, übrigens ebenfalls von mir erfundene literarische Technik, die ich die mythenmetzsche Ungewissheitsschürung nenne. Der Hörer wird auf nervenzerfetzende Weise im Ungewissen gehalten. Ist er's oder ist er's nicht? Erst mit dem Stollentroll-typischen wurde die kaum erträgliche Spannung aufgehoben und der Hörer aus dem Schwitzkasten der mythenmetzschen Ungewissheitsschürung entlassen. Bemerken Sie die Entspannung des Muskeltonus, die Sie nun überkommt? Das befriedigende Gefühl der Bestätigung Ihrer prophetischen Intelligenz, das sich von Ihrem kleinen Hirn aus über Ihren ganzen Körper ausbreitet? So körperlich wahrnehmbar und wohltuend kann Literatur sein, wenn sie von einem Könner zelebriert wird. Und das war nur eine kleine Fingerübung. In meinem Roman »Der zweimal gegessene Kuchen« lasse ich den Leser über 1200 Seiten lang im Ungewissen, ob der Held des Werkes männlichen oder weiblichen Geschlechts ist. Am Schluss stellt sich heraus, dass der Protagonist ein geschlechtsneutraler Volterke ist. Das Buch war 5 Jahre lang auf der Empfehlungsliste des Gralsunder Kulturkuriers und wurde sowohl von Frauen wie von Männern verschlungen und natürlich auch von Volterken. So viel zur literarischen Raffinesse. Zurück zum gesellschaftlichen Subtext. Ein Stollentroll im großen Wald wurde in den Reklameprospekten des Bauminger Fremdenverkehrsvereins nicht immer damit geprahlt, wie frei ihr Forst von zweifelhaften Daseinsformen war, durch das rigorose Ausmusterungsverfahren an den Zugangswegen. Wenn ein Stollentroll in den Wald schlüpfen konnte, warum nicht auch andere, wesentlich gefährlichere Subjekte? Sicherlich, Ensel und Grete befanden sich im verbotenen Teil des Waldes, aber immerhin noch in Hörweite der Buntbeeren. Was soll das aufgeblasene Getue mit den Wachhäuschen an der östlichen Grenze des Waldes, wenn sich an der westlichen die Stollentrolle tummeln? Hören Sie das? Dieses dünne, unheilverkündende Knacken? Nein, das ist kein morsches Geäst, das von Borkenkäfern bearbeitet wird. Das sind die ersten feinen Haarrisse, die durch das Bauminger Sicherheitssystem gehen. Die Geschwister wanderten den ganzen Nachmittag ohne längere Pause und ohne jemals ein Anzeichen dafür zu entdecken, der Bauminger Gemeinde mit ihren Wanderwegen näher gekommen zu sein. Ensel glaubte mittlerweile, gewisse Stellen des Waldes wiederzuerkennen. Er hatte sich ein paar markante Eichen eingeprägt und war sich jetzt ziemlich sicher, eine davon gerade passiert zu haben. Er sagte Grete nichts davon, dass sie seines Erachtens im Kreis gelaufen waren. Dann traten sie auf eine Lichtung und auch Grete erkannte sofort den umgestürzten Baum. »Gut«, sagte Ensel schnell, um erst gar kein Gejammer aufkommen zu lassen, »jetzt haben wir die Lösung. Wir sind eben in diese Richtung gegangen. Es war eindeutig die falsche. Diesmal gehen wir in die entgegengesetzte und wir kommen nach Hause.« Grete wollte Ensels Logik nicht recht einleuchten, aber sie widersprach nicht, weil sie selber versuchte, die Furcht in ihr klein zu halten. Die Sonne sank schon wieder, das Licht des Tages verschwand langsam in den sich immer weiter ausdehnenden Schatten der Bäume. Wenn sie nicht eine weitere Nacht im dunklen Forst verbringen wollten, mussten sie etwas unternehmen. Sie marschierten zügig weiter und Grete entschloss sich, nach ein paar Kilometern ihre Schuhe wegzuwerfen, denn die Blasen an ihren Füßen wurden immer dicker. Der Waldboden war weich und warm, es lief sich mit bloßen Füßen wesentlich angenehmer. Dennoch behielt Grete den Untergrund scharf im Blick, um nicht erneut auf ein Stinktierchen oder etwas ähnlich Unangenehmes zu treten. Schwarze, spitzhütige Pilze, die Grete vorher noch nie gesehen hatte, wuchsen in diesem Teil des Waldes und der Anteil an Moosen war auffällig hoch. Plötzlich hielt Ensel inne.